herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Das letzte Mal vor dem EM-Start, denn jetzt geht es langsam wirklich in die letzten Stunden, auf die sich viele gefreut haben. Roman, ich darf dich begrüßen. Du bist schon in der Schweiz, oder? Im Gegensatz zu mir.
Ist so. Hi Almut, ich bin in Zürich angekommen, genauso wie die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Bei gleißender Hitze, sagt man ja, glaube ich. Hier sind so über 30 Grad. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das die nächsten Tage auch so bleiben wird. Nun spielen die Deutschen ja zuerst in St. Gallen am kommenden Freitag. Aber ich glaube so, das Wetter insgesamt ist ganz gut. Und es wird heiß und vielleicht auch hitzig zum EM-Start.
Na, das hoffen wir doch auf jeden Fall, dass da ein paar Emotionen hochkommen. Tja, und wie letzte Woche schon vernommen, wollen wir ja das Format von Nadine Angerer mit dem Interview teilen. Deswegen gibt's auch heute noch den zweiten Teil. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, dass die Zuhörerschaft sich auch freut.
Ganz gewiss, gehe ich von aus.
Da können wir jetzt ja mal einfach direkt, glaube ich, mit einsteigen und starten,
genau,
oder?
Genau, wir haben letzte Woche mit ihr gesprochen, der zweite Teil. Und sie ist am heutigen Mittwochabend, wenn ihr alle zuhört, dann im Einsatz. Ein Spiel gab es ja schon, aber um 21 Uhr die offizielle Eröffnung mit der Schweiz.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Willkommen zurück. Nadine Angerer haben wir jetzt nochmal zu Gast. Heute ist Eröffnungsspiel, aber natürlich haben wir es trotzdem letzte Woche aufgenommen, um sie heute nicht abzulenken. Und meine Anekdote kommt tatsächlich auch von einem Turnier. Ich war ja lange Zeit die zweite Torhüterin hinter Natze. Und Natze brauchte auch manchmal Unterstützung, sagen wir mal. Also ich war nicht nur Teil als Konkurrenz, sondern es konnte passieren, dass Natze in ihrem Tunnel sich angezogen hat, meistens zum Aufwärmen, langen Pulli, lange Hose, raus auf den Platz, und plötzlich nach 10 Sekunden stellte sie fest, guckte mich an und sagte: Almut, es ist ganz schön warm. Ja, Natze, wie du siehst, habe ich ein T-Shirt und eine kurze Hose an. Ich weiß nicht, was bei dir falsch gelaufen ist. Zieh doch einfach deinen Pulli aus. Ja, kann ich nicht. Ich habe ja kein T-Shirt drunter, sondern nur ein Langarm-Unter-T-Shirt. Okay, dann musst du da jetzt wohl durch.
Ja.
Und dann musste ich immer aufpassen, dass Natze auch nicht dehydriert, und ihr regelmäßig die Trinkflasche anreichen, damit sie nicht schon vorm Spiel umkippt. Natze, bist du jetzt als Trainerin besser organisiert, oder hast du jemanden, der dir die Sachen hinterherträgt und dir sagt, was du anziehen sollst?
Nee, also ja, also wie gesagt, außerhalb des Fußballfelds bin ich noch genauso. Ja, ich laufe halt erstmal los, und wenn es dann Probleme gibt, dann löse ich die auf dem Weg irgendwie. Als Trainerin bin ich total organisiert, man glaubt's nicht, aber...
Kann ich mir auch wirklich nicht vorstellen. Ich muss irgendwann mal so, also ich habe ja schon mal in Portland in den Trainingsalltag reingeguckt, und da war ich schon überrascht, wie du die ganzen Besprechungen und Co. vorbereitest, aber das muss ich irgendwann nochmal auf dem Platz erleben.
Ja, ich weiß auch nicht, es scheint irgendwie meine Berufung zu sein. Das ist das Einzige, wo ich wirklich organisiert und strukturiert bin.
Da kann man, glaube ich, auch deine Frau fragen, und die würde es auch bestätigen, oder?
Ja, die schlägt manchmal auch die Hände über den Kopf und sagt: Warum bist du da so organisiert, und kannst du bitte mal im echten oder außerhalb des Fußballfeldes auch mal ein bisschen organisierter sein? Aber es klappt ja immer alles, also von daher... Und aber ansonsten bin ich schon was sehr verantwortungsbewusst, wenn es zu den Torhütern geht, und wie gesagt, sehr akribisch und auch organisiert. Ja.
Akribisch, organisiert, verantwortungsbewusst, das sind echt Sachen, die hätte ich vor 15 Jahren niemals mit dir assoziiert.
Ja, ich auch nicht. Ich bin ja immer wieder selber. Man lernt sich immer selber wieder kennen.
Man macht immer wieder eine Entwicklung durch.
Ja, wirklich.
Also jeder, der das Buch von Nadine Angerer noch nicht gelesen hat, hier auch die Leseempfehlung, denn da kommen so Anekdoten raus wie: Ich habe einen neuen Vertrag bei Turbine Potsdam, und ich fahre dann einfach mal los, und als ich mit meinem Wagen, mit meinen Umzugssachen ankomme, stelle ich fest, ich habe noch gar keine Wohnung.
Ja, das ist verrückt, aber es war wirklich genau so. Ich weiß nicht, also ich bin ja noch angehalten worden. Es ist wirklich, ich habe damals bei einer Mitspielerin, bei deren Eltern auf dem Hof, habe ich meine ganzen Sachen dann untergestellt, weil ich habe keine Wohnung gehabt. Also so habe ich früher gedacht, so war ich wirklich. Ich habe einfach nicht gedacht, ich habe einfach immer gemacht. Und dann, wie gesagt, die Probleme dann auf dem Weg gelöst.
Aber weil Almut gerade angesprochen hat, dass sie dir da an der einen oder anderen Stelle unter die Arme greifen musste, wie war denn das Verhältnis, also da würde ich jetzt Nadine dich erstmal fragen, das Verhältnis zur damals jungen Torhüterin Almut Schuld, die in die Nationalmannschaft gekommen ist?
Also ich habe genossen mit Almut, weil sie hat richtig gepusht, aber ich glaube, wir waren immer auf einem sehr ehrlichen Level, haben denselben Humor teilweise. Ja, und es war einfach schön, die junge Almut Schulter als roher Diamant zu sehen und wie sie sich entwickelt hat, ist einfach Spaß gemacht, weil wir halt, klar waren wir Konkurrenten, aber wir hatten einfach auch total viel Spaß im Training. Es war ja auch so, dass wir haben uns wirklich so gut verstanden, dass ich irgendwann zu Silvia gesagt habe, Silvia, soll Almut nicht auch mal spielen beim Algarve Cup? Wäre doch auch mal gut, weil wenn ich mich verletze oder so. Also es war, glaube ich, immer auf einem sehr ehrlichen und respektvollen Level.
Ja, also Silvia Knight konnte sich als Bundestrainerin also darauf freuen, dass die Konkurrenten sich gegenseitig ins Tor tragen wollen.
Nein, nicht nur ins Tor tragen wollen, sondern sich auch meistens, an Abschlussabenden gegenseitig ins Zimmer getragen haben.
Okay,
die beide immer die Letzten waren auf
irgendwo. Das glaube ich sofort.
Ja, an der Bar oder sonstige. Nein, also das, was Natze auch schon gesagt hat, ist es ja sehr oft Spaß durchgekommen und den hatten wir tatsächlich, also eine richtig, richtig coole Zeit, den haben wir auch jetzt immer noch zusammen, auch der Humor ist auf der gleichen Wellenlänge und das ist die Grundlage dafür und dann kann man auch eine faire Konkurrenz haben. Also wir haben uns schon ergänzt, auch was Natze schon gesagt hat, wir hatten einfach unterschiedliche Stärken und dadurch, ja, hat man sich einfach weiterentwickelt und dazu kommt ja auch noch, dass der Torwarttrainer, der mit im Boot war, auch noch unseren Humor geteilt hat und auch mit der Situation sehr gut zurechtgekommen ist.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, so nach Silke Rottenberg war es auch für mich immer ganz entspannt. Unseren Torwarttrainer, ja.
Es konnte ja nur besser werden. Dazu kann man mal sagen, wenn man die Anekdoten hört, zum Beispiel von der WM 2007 in China, wo ich nicht dabei war, aber ich höre immer, wie es war. Damals war zum Beispiel als dritte Torhüterin Uschi Holden mit dabei und die hat dann immer gesagt, ja, Almut, also manchmal war dann so eine Trainingseinheit, wenn es dann ausgeartet ist, dass ich mit dem Torwarttrainer an der Seite stand, wir ein bisschen gequatscht haben, haben uns angeguckt und Natze und Silke haben sich wie die Furien die Bälle entweder um die Ohren geschossen oder sich angeschrien und irgendwann musste man dann das unterbrechen und sagen, wollen wir jetzt auch noch trainieren oder wollt ihr euren Zank hier ein bisschen ausfechten?
Nee, das war der Michael Fuchs kam irgendwann zu mir und meinte, also ihr macht jetzt mal euer Ding da und ich trainiere mit Uschi Holl. Und wenn ihr dann eure Sachen geklärt habt, dann könnt ihr wieder mittrainieren. Und ich glaube, für Michael Fuchs war es dann wirklich eine angenehme Situation, als dann Almut kam und wir endlich Freude im Training hatten und ja, wo es nicht ganz so ruppig zuging, sage ich mal.
Da waren dann auch immer die Spieler ganz doll neidisch, weil bei uns immer gelacht wurde.
Das stimmt.
Ich frage mich nur, ob das tatsächlich so eine Generationenthema ist oder, also ich meine, auch bei der Männernationalmannschaft, wo Michael Fuchs ja auch tätig war, glaube ich, jetzt hat er es ja abgegeben an Stefan Wessels, aber lange Zeit war auch Heim-EM gemacht, hat teilweise parallel, also dann die Differenzen und auch die Gemeinsamkeiten vielleicht zwischen Frauen und Männern gesehen hat, frage ich mich auch, ne, also Lehmann Kahn natürlich war legendär, jetzt wenn man so Herrn Baumann, Herrn Nübel sieht, Herrn Ter Stegen, hat man manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, dass es doch relativ harmonisch zugeht, wahrscheinlich, natürlich weiß man nicht immer, aber ist es vielleicht auch einfach so Zeitgeistthema?
Ich hatte später auch nochmal die ein oder andere, mit der ich mich fetzen konnte, aber...
Das kann ich nur bestätigen. Mal schön von außen mal zu betrachten und nicht involviert zu sein.
Also hängt es doch dann vom Typus der jeweiligen Teuterin ab.
Ich glaube schon. Und also zu Almut habe ich dann irgendwann gesagt, Almut, jetzt übertreib's nicht. Es reicht jetzt. Also das war dann.
Und das hat sie gesagt, wo sie eigentlich die Koryphäe im Streiten mit ihrer Konkurrentin war. Aber daran konnte sie sich dann nicht mehr erinnern. Da sind wir wieder beim Erinnerungsvermögen.
Was war? Nee. Aber was ich noch dazu sagen will, aus dem Lerneffekt heraus, ich habe es ja miterlebt mit Almut, auch mit Laura Benkert, mit Michael Fuchs. Wir waren ja alle schon in Konkurrenz, aber trotzdem war es auch von Michael schon so kreiert, dass wir einen harmonischen, in Anführungszeichen, eine harmonische Goalkeeper-Unit hatten. So, und ich glaube, das habe ich auch so übernommen, ob es in Portland oder auch hier. Ist schon viel Konkurrenz da, aber trotzdem haben wir eine gute Stimmung. Also ich kenne das auch, dass andere Torwarttrainer das nur eine Videositzung mit der Nummer 1 machen, die gespielt hat. Und ich mache immer mit allen Torhütern auch klar, ob es ein Fehler ist oder ob die Torhüterin einen Fehler gemacht hat oder ein überragendes Spiel. Man kann trotzdem immer davon lernen oder wenn man einen Fehler gemacht hat, sich verwundbar zu zeigen. Innerhalb dieser Torwartgruppe ist da, dass da auch Vertrauen entsteht bei all Konkurrenz. Und ja, das in Portland war das immer sehr, sehr gut. Und jetzt in der Schweiz läuft es auch in dem Rahmen sehr gut. Also, und das habe ich auch damals mitgenommen, dass es schon auch wichtig ist, so innerhalb der Torwartgruppe Vertrauen zu haben. Innerhalb der Torhüter, aber auch zwischen Torwart, Trainer und Torwart.
Aber jetzt, wo wir gerade bei Konkurrenz sind, du hast ja auch zwei Kandidatinnen, die sich ja immer noch so ein bisschen um die Stammtorhüterin streiten. Wer ist denn da jetzt? Wer spielt denn?
Ja, genau.
Macht ihr so ein System wie Bernd Schröder früher bei Turbine Potsdam, mal spielt die eine, mal spielt die andere, kommt auf den Gegner an? Weil die haben ja auch unterschiedliche Stärken.
Ja, die sind komplett
unterschiedlich. Olivia Peng und Elvira Herzog.
Zwei komplett unterschiedliche Torhüter, klar, aber die Antwort kann ich jetzt noch nicht geben. Fakt ist aber, das habe ich von Anfang an, glaube ich, seit meinem ersten Tag hier gemacht, egal wie enttäuscht man ist oder wie frustriert man ist, es ist auch jedermanns oder jeder Frau's Recht, das zu sein, aber es hat nichts im Torwarttraining oder im Mannschaftstraining zu suchen. Bis jetzt läuft es sehr, sehr gut. Also gab es schon die eine oder andere Situation, wo eine Torhüterin wirklich, wirklich frustriert und genervt und auch sauer wahrscheinlich war. Aber sie hat sich nichts anmerken lassen, weder auf der Bank oder dann im Training. Und sobald, das ist die einzige Sache, wo ich wirklich rigoros bin. Auch in Portland schon, wo ich Torhüterinnen auch weggeschickt habe. Auch hier, wenn es dann ins Torwarttraining einfließt und die anderen beeinflusst, beziehungsweise dann sich dann auch auf die Mannschaft überträgt. Also da muss man schon seinen eigenen Egoismus auch mal zurücknehmen.
Aber das zielt ja auch so ein bisschen auf die Stimmung im Team ab. Also es scheint ja in eurem Torwartteam trotz dessen eine gute Stimmung zu sein. Wie ist denn die Stimmung so allgemein in eurem Team? Habt ihr jetzt Vorfreude, Enthusiasmus und auch seht ihr eine Entwicklung im letzten Jahr? Also fühlt ihr euch eigentlich vorbereitet auf die EM-Eröffnung?
Ja, klar. Also ist natürlich jetzt schon ein bisschen schade, dass wir aus der Nations League A abgestiegen sind. Das war unnötig, aber es ist jetzt so, wie es ist. Letzte Woche war ja auch die Nominierung für den endgültigen 23er Kader.
Die war ja auch nochmal außergewöhnlich mit so einer Schnitzeljagd, aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Erzähl erstmal weiter.
Genau, und ich glaube, jetzt fängt die Phase an. Jetzt wissen die Spielerinnen, wer dabei ist, und diese Unsicherheit fällt weg. Und ich glaube, jetzt kommt auch die Phase, wo man sich so einschwört. Wir beide haben auch eine Heim-WM gespielt. Das ist beides, das ist Fluch und Segen. Man hat halt nochmal eine extra Portion Druck. Eine extra Portion in Anführungszeichen Arbeit, aber andererseits ist es auch das Schönste für eine Spielerin, was passieren kann. Eine Heim-EM, es können die wenigsten Spielerinnen sagen, dass sie das mal erlebt haben, und ist Fluch und Segen, aber ich glaube, ja, dass die Stimmung richtig, richtig gut ist, die Vorfreude da ist. Wir bekommen es hier in der Schweiz ja mit, das wird sehr, sehr viel gemacht. Und ich kann nur sagen, ich freue mich riesig drauf.
Genau, das ist die Frage, weil Almut es auch angedeutet hat, die Kaderbekanntgabe mit dieser Schnitzeljagd, auch ein Teil eben dieser Inszenierung, auch dieser Frauen-EM in der Schweiz. Du hast jetzt so ein bisschen aus dem Team herausgesprochen, aber auch insgesamt, woran merkt man es denn, dass in der Schweiz, also was wird getan, wie heizt man die Stimmung an, bevor es dann jetzt heute losgeht?
Ja, ich meine, man muss ja nur durch Zürich oder durch die Spielstätten laufen, die ganzen Straßenbahnen sind plakatiert oder bedruckt. Die Spielerinnen werden immer häufiger angesprochen auf den Straßen. Die Medien, wenn man jetzt allein, heute ist Ankunft, es sind sehr, sehr viele Medien da. Auch eine neue Situation für viele Spielerinnen, vor allem für die Jungen. Ja, wenn wir Training haben, öffentliches Training, vor einem Jahr waren vielleicht 200 Leute da. Jetzt kommen bis zu 1000 Leute, was viel für die Schweiz ist, um bei einem öffentlichen Training dabei zu sein. Also man merkt schon, dass so eine Euphoriewelle durch die Schweiz geht.
Und kommen denn dann auch viele Spielerinnen auf dich zu, die dann fragen, wie geht man mit dem Druck um, oder gehst du auf Spielerinnen zu? Weil du hast, wie du angesprochen hast, eine Heim-WM erlebt. Du hast auch viele andere Turniere erlebt, auch vor vielen Zuschauern gespielt. Das ist ja auch nicht Alltag für jede im Schweizer Kader. Also eine Lia Welti bei Arsenal ist es gewohnt, im großen Stadion zu spielen, aber viele andere, die auch noch selbst in der Schweiz spielen, ob jetzt in Basel oder sonst wo, da hat man ja nicht so einen hohen Zuschauerdurchschnitt.
Ja, genau. Also ich bin jetzt nicht jemand, die proaktiv sagt so, also bei mir damals, das mache ich bei meinen Torhütern übrigens überhaupt nicht, ich erzähle nie was von mir, es sei denn, die kommen zu mir und fragen nach. Und so ist es mit den Spielerinnen auch. Also oft hat man ja, man trifft sich, man quatscht ein bisschen und dann kommen schon die Fragen, ja, wie hast du das damals gemacht oder wie habt ihr das in Deutschland gemacht oder wie ist es in Amerika? Und dann kann man so ein Gespräch, finde ich, anfangen, aber ich denke, die sollen erstmal selber versuchen, damit umzugehen und sich Gedanken zu machen oder auch herauszufinden, was stresst mich eigentlich, und dann sind wir immer da, wenn gezielte Fragen sind.
Und ist es auch was Besonderes für dich, mit so einer großen Social-Media-Aufmerksamkeit wie beispielsweise bei Alicia Lehmann zu arbeiten, oder merkt man das im Trainingsalltag an sich gar nicht?
Bei Alicia?
Mhm.
Also ich kannte sie vorher auch gar nicht.
Das wundert mich jetzt nicht.
Also bei ihr merkt man das überhaupt nicht. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht denken, also sie tipptopp, also das ist ein super, ein wunderbarer Mensch. Und von daher, sie nimmt jetzt nicht hier bewusst eine Sonderrolle in der Mannschaft ein. Sie ist von allen gemocht, sie ist sehr beliebt in der Mannschaft und das wäre sie nicht, wenn sie sich bewusst irgendwie abheben würde oder sich über die anderen stellen würde, aber so ist es überhaupt gar nicht.
Ist ja das Thema so ein bisschen Fluch und Segen von Aufmerksamkeit. Du hast eben gesagt, der Druck bei so einem Heimturnier, dann auch, wenn du jemand bist, der in einer Branche, die eben, wo 16,5 Millionen Follower, also wirklich outstanding sozusagen sind, obwohl die Aufmerksamkeit steigert. Man sieht es ja bei Julia Gwin bei den Deutschen dann auch, die mit einer relativ großen Reichweite, aber das ist ja noch nicht vergleichbar. Dann sagt man auf der einen Seite vielleicht Fluch, weil, keine Ahnung, du sagst eigentlich nicht, aber könnte natürlich auch vielleicht zu Verwerfung oder so führen. Natürlich auf der anderen Seite Segen, weil du sagst, du hast ein Riesenpotenzial von Fans, die gerade bei so einem Heimturnier mit so einer Person dann natürlich schon viel verknüpfen, was natürlich dann wieder sich auf die ganze Mannschaft und auf so eine ganze Euphorie übertragen könnte, ne?
Ja, klar, logisch. Aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Social Media Experte. Ich kenne zwei Funktionen bei Instagram.
Immerhin.
Ja.
Hochladen und löschen, oder?
Ich kenne schon zwei mehr als Almut. Also.
Hochladen und löschen. Ja, das muss ich bestätigen. Ja, da ist noch Luft nach oben.
Nee, ich habe da echt keinen Gewinn, jetzt irgendwie so viel Zeit dann bei Social Media zu verschwenden. Klar habe ich auch Instagram, ich gucke da auch mal rein und mache was, aber ich werde da keine Zeit investieren, um da irgendwie meine Fähigkeiten bei Instagram zu verbessern.
Aber wie ist denn so in der Schweiz, wie ist denn dein Schweizerdeutsch? Verstehst du schon alles oder wenn?
Nee.
Verstehst du, nein.
Okay. Das ist auch so eine lustige Anekdote. Am Anfang, meine Tor, dann stehe ich ja natürlich neben dem Tor und versuche denen zu helfen, auch bei den Anweisungen. Da dachte ich, mein Gott, ich verstehe die ja überhaupt nicht, weil ich Schweizerdeutsch gesprochen habe. Ich kann denen gar nicht helfen, weil ich nichts verstehe. Habe ich gesagt, Elvira oder Olivia, könnt ihr vielleicht in Hochdeutsch Anweisungen geben? Also das Schweizerdeutsch, wenn die langsam sprechen, verstehe ich das schon. Aber wenn die jetzt da zu viert, fünft irgendwie untereinander schnell reden, denke ich mir, jo, also kann ich mir die Sachen zusammenreimen, was eventuell gesagt wurde. Aber das ist schon nicht so einfach.
Ist ja schon ganz lustig, weil wenn die Schweizer behaupten, sie würden dann Hochdeutsch reden, dann ist das ja auch noch weit weg von Hochdeutsch, glaube ich. Ne?
Das geht. Also die Assistenztorwartrainerin, die hier, Patricia, die spricht perfektes Hochdeutsch. Also wir verstehen uns da blind.
Aber wenn ihr jetzt so ein internationales Team habt, also Trainerteam ist ja bestehend aus Schweden, Deutschen und Schweizern, ist dann eure eigentliche Kommunikationssprache Englisch oder ist es tatsächlich Deutsch, Schweizerdeutsch?
Also alle Meetings sind in Englisch und manche Spielerinnen sprechen kein Deutsch, mit denen sprechen wir auch Englisch. Manche sprechen nur Französisch.
Stimmt, die Schweiz ist ja auch Multikulti, Italienisch, Französisch, Deutsch,
ja,
alles.
Genau, also wir haben, also untereinander die Spieler sprechen Schweizerdeutsch oder Englisch. Oder Französisch, ja, haben wir auch, ja. Also es kommt drauf an, mit wem man spricht.
Bunter Mix, ja.
Ja, auch innerhalb des Staffs, wenn wir ausgehen, sprechen wir meistens Englisch miteinander, weil manche Staff-Member halt Franzosen sind, also aus der französischen Schweiz kommen. Ja, es ist ein bunter Mix an Sprachen hier in der Schweiz.
Aber bei dir sind ja sowieso auch mehrere Herzen in einer Brust. Also auch in den USA hast du ja die Green Card gehabt. Das heißt, du warst sehr, sehr lange da. Du hast mit Deutsch, deine Frau hat ja auch polnische Wurzeln. Also du bist es ja gewohnt, international zu sein. Aber wie geht's dir denn, wenn so eine Hymne erklingt? Hast du nachher in den USA die Hymne mitgesungen? Und wie ist es bei der Schweizer Hymne? Fühlst du dich da schon zugehörig und versuchst irgendwie mitzusingen? Oder sagst du, nee, ich singe die Deutsche und das ist gut?
Ja, die Deutsche, ja. Aber ja, wenn ich da mitgesungen habe, war ja für niemanden irgendwie gut. Weil ich nicht singen kann. Aber,
ach so, daher kommt's.
Aber ich bin dann jetzt nicht so patriotisch, dass ich sage, ach, nicht die Nationalmannschaft Hymne höre.
Also das ist dann aus den USA nicht übergeschwungen, dass du patriotisch geworden bist.
Nee, aber was ich geil fand, ist wirklich die Stimmung in den USA mit der nationalen Hymne, mit der Choreografie, die vor allem in Portland war. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Jetzt nicht wegen der Hymne an sich, sondern ja, diese ganze Choreografie, die noch dahinter steckte, vor allem in Portland. Aber generell bin ich da jetzt nicht so euphorisch oder so patriotisch.
Aber jetzt müssen wir ja nochmal abschließend so ein bisschen sportlich werden. Also du hast schon angesprochen, ihr seid aus der Nations League A abgestiegen, leider Gottes, aber auch weil ihr jetzt 8 Spiele nicht gewonnen habt. Abwehr ist so ein bisschen das Problem, die Problemzone. Da gehört ja auch das Torwartspiel mit dazu. Aber wie sportlich reif und so siehst du eure Mannschaft für die EM?
Also ich sehe die ja jedes Mal im Training und auch bei den Spielen jetzt zum Beispiel gegen Norwegen oder gegen Island in der Nations League. Und ich denke mir jedes Mal, warum gewinnen wir diese Spiele nicht? Weil wir wirklich dominieren. diese Spiele. Und ich glaube einfach wirklich, dadurch, dass die Schweiz jetzt noch nie die großen Erfolge hatten, dass die wirklich noch nicht so wirklich daran glauben, dass sie die Fähigkeit haben, entscheidende Spiele zu gewinnen.
Es ist hauptsächlich die Überzeugung, die fehlt und nicht das technisch-taktische Vermögen.
Nee, wir haben richtig gute Spielerinnen. Und ich wünsche mir, dass wir einfach mal so ein wirklich wichtiges Spiel gewinnen. Haben wir jetzt die Chance bei der EM, dass wirklich dieser Glaube, diese Überzeugung entsteht. Auch, ja, wir sind die Schweiz, aber wir können auch solche Spiele gewinnen.
Und denkst du, dass das mit dem Heimpublikum eher dann beflügelnd oder hemmend wird?
Das ist eine gute Frage. Also damals bei uns in 2011, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber es hat uns eher gehemmt. Also wir waren nicht frei im Kopf, wir waren nicht wir selbst. Also
da könnten auch die neuen Lehrgänge vorher als Vorbereitung zu beigetragen haben, aber ja, stimmt schon, es war ein sehr großer Druck.
Ja, also es kann in beide Richtungen gehen. Also ich glaube, wichtig ist, wie bei jedem Turnier, dass man das Eröffnungsspiel gegen Norwegen gleich gut gestaltet, dass so ein Selbstvertrauen kommt, dass man nicht die Angst hat, oh Gott, wir scheiden schon in der Vorrunde aus, dass man sich da so ein bisschen freimachen kann von, ja, es hängt von vielen Faktoren ab. Und ich wünsche mir einfach auch für die Mannschaft, für die Spielerin, dass die mal so ein großes Spiel gewinnen und dann auch diese Überzeugung bekommen, dass sie diese Spiele gewinnen können.
Du hattest ja eben gesagt, Norwegen, Island, kennt ihr ja, habt ihr jetzt wieder in der Gruppe Finnland, ihr macht ja die große Nordeuropa-Rundfahrt quasi, hoffentlich auf dem Weg in die K.O.-Runde. Ihr habt da so ein bisschen Learning natürlich auch ziehen können aus den Spielen, wo du sagst, müssen wir die eigentlich auch ziehen. Dementsprechend ist das jetzt, wie gesagt, jetzt bleibe ich nochmal bei dem Bild Fluch oder Segen, dass man die beiden Gegnerinnen jetzt quasi wieder hat.
Ja, also es ist verrückt, aber klar, wir kennen uns natürlich jetzt in- und auswendig. Wir haben ja erst vor 2 Wochen gegeneinander wieder gespielt, gegen Norwegen und Island. Oder Island vor 3 Wochen. Ja, aber jetzt schauen wir halt mal, was die Trainerin sich dann einfallen lassen, weil wie gesagt, ob man jetzt die Standards analysieren, die werden sie jetzt auch nicht groß verändern oder das Spielsystem. Wir werden schauen, was bei rauskommt. Aber wenn ich die Spiele sehe, auch in Island, wo wir dann durch einen Torwartfehler das Spiel nicht gewonnen haben, also werden locker in der Nations League A bleiben müssen eigentlich. Und das ist jetzt wirklich ärgerlich, dass wir jetzt da abgestiegen sind. Ja, aber jetzt ist die Chance bei der Europameisterschaft, die Spiele zu gewinnen. Und wir wissen halt, dass wir gegen Island gewinnen können. Wir wissen, dass wir gegen Norwegen gewinnen. Es ist ja nicht so, dass wir gegen Norwegen 3-4-0 verloren haben, sondern immer ganz knapp verloren, unnötig, 1-0, 2-1. Und wenn wir diese kleinen Sachen besser machen, die wir falsch gemacht haben, dann können wir die schlagen, auf jeden Fall.
Was würdest du denn als eure Stärke betiteln, wenn ihr zu uns Turnier geht?
Ja, ich glaube, das ist diese mannschaftliche Geschlossenheit. Wir in der Schweiz haben jetzt nicht so die Tiefe oder diese unfassbar erfahrenen Spielerinnen oder die Ausnahmespielerinnen weltweit, das haben wir nicht. Wenn wir so das Team an sich sehen, die spielen wirklich als Team füreinander, die spielen für die Schweiz, die haben schon einen unfassbar guten Teamspirit und die kämpfen füreinander, das ist schon unsere große Stärke. Und wir haben natürlich auch Spielerinnen, nicht nur eine, die ein Tor schießen kann, muss man auch sagen. Mit Sydney oder wer auch immer im Sturm steht, Gary, unsere Innenverteidiger sind kopfballstark, die könnten auch jederzeit ein Tor machen. Also ja, es ist, ich würde als Hauptstärke unsere mannschaftliche Geschlossenheit sagen.
Roman, musst du noch was wissen vorm Eröffnungsspiel?
Natürlich wollen wir auch, obwohl wir viel über die Schweiz und über dich geredet haben, natürlich nochmal über die Deutschen reden vielleicht. Nochmal ein, zwei Dinge, die du beobachtet hast in den letzten Monaten, auch unter Christian Wück. Die Entwicklung und mit welchem Selbstbewusstsein man dort jetzt nach den letzten Monaten dann doch in dieses Turnier geht, wie du es aus der Ferne beobachtet hast, quasi deinen alten Kreis. Oder ihr beide vielleicht, also bei Almut weiß ich so ein bisschen, die haben wir ausführlich nochmal interviewt in den letzten Folgen.
Ich würde sagen, wenn man jetzt seit der Ära Christian Wück sieht, dass es sehr unkonstant war. Viele Up and Downs, aber wenn man jetzt die letzten Spiele sieht, wirken sie schon sehr gefestigt. Wenn man die Niederlande mal 4-0 aus dem Stadion schießt oder 5-6-0 gegen Schottland gewinnt, ja, das zeigt eigentlich, dass jetzt so eine gewisse Stabilität sich breit gemacht hat. Aber ja, Turnier ist Turnier. Wir sehen, wie sie dann mit Druck umgehen. Nichtsdestotrotz zählt Deutschland auf jeden Fall für mich zu den Top 3 Favoriten der EM.
Das hat Almut auch, glaube ich, gesagt.
Top 4 habe ich gesagt, das stimmt. Und sie waren tatsächlich etwas unkonstant. Du hast das schon gut wiedergegeben. Aber ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber ist es denn bei dir überhaupt noch so, dass du die deutsche Nationalmannschaft so richtig verfolgst? Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass du jetzt voll in deinem Thema drin bist und das ist halt so, Ah ja, die Deutschen spielen ja auch mit.
Das ist wirklich so. Also ja, ich war ja jetzt auch 11 Jahre in Amerika und ich kenne mich besser im amerikanischen Fußball aus, mit der amerikanischen Nationalmannschaft, als mit der deutschen. Ich kenne die ganzen Spieler gar nicht mehr. Ich kann die ganzen Namen nicht. Mit wem habe ich noch zusammengespielt? Debritz?
Sarah Debritz, ja. Kathi Henrich. Und dann wird's schon schwierig.
Ja, genau. Poppy ist ja auch nicht mehr da.
Sind schon ganz viele nicht mehr da.
Ja.
Dann sind wir beim Thema Umbruch, ja. Das ist ja genau das Thema Umbruch, der natürlich auch dann umgesetzt werden musste, auch von Christian Wück, ne?
Ja, klar. Und Nationalmannschaft weiß man. Man hat eine gewisse Zeit und da dauert ein Umbruch wahrscheinlich länger als auf Vereinsebene, wo man jeden Tag miteinander arbeiten kann. Aber es scheint ganz gut geglückt zu sein. Und er hat natürlich auch zwei gute Co-Trainerinnen mit Maren und Saskia. Und haben natürlich einen super Torwarttrainer, darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, und mit mir, also im Moment ist, glaube ich, der DFB sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, in dem Bereich auf jeden Fall. Wie hat man dich eigentlich ausgesprochen in den USA?
Ah, Angela.
Angela, ich hab Angela gedacht.
In der Angela, aber dann in Portland haben sie dann so einen Slogan entwickelt, don't make her angrier.
Aber das für die Wortwitze finde ich immer super. Sehr schön. Almut grinst, bist du zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß, dass ich hier noch Stunden mit Natze, vor allem auch die letzten Wochen, Monate und Jahre auswerten könnte. Und ich habe auch Natze schon lange, lange eingeladen, dass sie immer wieder mich besucht, denn ich habe das letzte Mal immer sie besucht.
Das stimmt.
Und sie kennt tatsächlich noch nicht mal meine Kinder.
Das stimmt, das ist unfassbar, aber ich verspreche dir, und das live im Podcast, nach der EM,
live im Podcast,
werde ich zu Almut Schuld nach Hause kommen und ich werde auch Kühe melken.
Oh wow.
Oh. Davon da will ich jetzt sehen.
Das wird lustig. Mit meinen Eltern zusammen im Melkstand am besten.
Wenn Laura Benker das hinkriegt bei dir im Stall, dann werde ich das auch
hinkriegen. Das stimmt. Die war schon da. Und Nilla Fischer war auch schon da. Und ich weiß nicht, da waren noch ein paar andere. Kommst in eine illustre Runde.
Almut, das ist eigentlich auch was für unsere Podcast, mal eine Sonderfolge, Kühe melken. Aufnahme
ja,
beim
komm
Kühe
vorbei.
Melken. Ich muss auch sagen, ich war auch
für
längst
mal. Für den Pausentee.
Ich war längst eingeladen. Eigentlich muss ich auch mal vorbeischauen.
Ich weiß auch nicht, warum immer die Leute meine Einladung ausschlagen. Liegt wahrscheinlich doch an mir.
Nein, wir lieben dich alle.
Dürfen nicht so laut sagen, aber stimmt.
Aber stimmt eigentlich. Es stimmt eigentlich, ne?
Ja. Ja, und dann werde ich Almut noch eine offizielle Einladung für die Show irgendwann zukommen lassen.
Oh ja.
Darfst du die Stadt noch aussuchen?
Ich muss erstmal deine Liste gucken, welche Städte du da drauf hast.
Schick ich dir. Guck doch bei Instagram.
Jetzt müssen wir mal die Plauderrunde hier auflösen. An Nadine hat mir sehr viel Spaß gemacht, richtig mich gefreut, auch euch zuzuhören, aber auch mal ein paar Dinge nochmal bei dir zu erfragen. Wir sehen uns ja eventuell in der Schweiz, wenn es irgendwie Verknüpfungspunkte gibt, auch wenn ich den Deutschen hinterherreise, aber eventuell ergibt es trotzdem.
Vielleicht kreuzen sich ja die Wege irgendwann. Du weißt, wo ich bin, wenn du ein Wasser abends trinken möchtest.
Genau, da freue ich mich drauf.
Das sprudeligste Wasser. Obwohl muss man auch mal sagen, Natze hatte auch mal so, also jetzt nur eine abschließende Anekdote. Natze kommt manchmal so auf Ideen und wenn sie eine Idee hat, dann verfolgt sie die auch so richtig, richtig strikt. Und ab und zu kommt es mal vor, dass sie so einen Gesundheitskick braucht, dass sie sagt, ich muss jetzt was für meinen Körper tun. Und sowas ist auch im Bezug zur EM 2013 passiert in der Vorbereitung. Meinte sie, jetzt muss ich irgendwie meinen Körper nochmal entgiften. Und dann hat sie so eine Saftkur gemacht und tatsächlich nur von Saft gelebt. Also fernab von eigentlich Leistungssportler-Dasein in der Hochbelastungsphase mal kurz den Ernährungsplan zu ändern. Und das war schon sehr verrückt. Aber wenn sie dann was will, eiserner Willen, auch durchgezogen. Also egal, wie schlecht es ihr ging und ob Durchfall kam oder ähnliches, es wurde einfach weitergemacht.
Hat es mir geschadet? Nee, hat es nicht.
Nein, du hast uns zum EM-Titel geführt. Von daher muss man auch manche Sachen unkonventionell machen.
Danke, Almut. Es gibt nicht immer nur den direkten Weg von A nach B.
Dafür bist du das beste Beispiel.
Da bin ich jetzt mal gespannt, wer als nächstes die Saftkur nehmen muss, damit es mit dem Titel klappt. Empfehlungen kann man bei dir dann abholen, ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg für den Auftakt für die gesamte EM.
Dankeschön.
Aus Schweizer Fußballsicht, aber auch aus Frauenfußball-Fansicht. Ich hoffe, das wird ein richtiges Fest in der Schweiz.
Genau, genieße es und schöne Grüße an die Schweizerinnen, die ich auch kenne, was ja ein paar mehr sind, mit Anna und Noel und Lia und wem auch immer alles. Also alles Gute dir und danke, dass du zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Immer und auch immer wieder gerne.
Ciao.
Tschüss.
Ja, also ich habe durch das Interview letzte Woche mit Nadine Angerer schon nochmal ein bisschen mehr Bock bekommen, weil ich auch richtig gespannt bin, wie die Schweizerinnen sich dann wirklich präsentieren heute Abend.
So geht's mir auch, also absolut.
Und es gibt ja auch immer sowas, das hat ja auch Pia Sundhage nochmal im Interview betont, manche Dinge, die so nach außen dringen und die sie so liest, ob das alles stimmt und nicht und ob es Unruhe gibt und nachher ist dann die Wahrheit doch auf dem Platz.
Müssen wir natürlich nochmal sagen, dass Pia Sundhage, genau, da gab es nochmal Debatten über ihren Stil auf dem Trainingsplatz und ihre Forderungen und so. Das war natürlich auch, kam auch, nachdem wir dann mit Nadine Angerer gesprochen haben, erst so ein bisschen auf die Platte, das muss man dazu sagen. Ja, sonst hätten wir sie vielleicht darauf nochmal angesprochen, aber das nur am Rande.
Das nur am Rande. Aber es ist ja nicht die einzige Europameisterschaft, die in diesem Sommer gelaufen ist, sondern eine ist ja am Wochenende zu Ende gegangen. Da wollen wir natürlich aktuell auch nochmal drüber sprechen. Die U21 Männer, da hat es leider nur für Silber gereicht. Aber auch dort warst du vor Ort, Roman. Du bist ein vielreisender Mensch.
Ja, absolut. Ja, das war eine kleine Anekdote jetzt meinerseits noch. Die Anreise zum Halbfinale war mir leider verwehrt geblieben. Ich bin in Hamburg am Flughafen leider am Gate gescheitert. Die Maschine über Zürich, lustigerweise nach Kosice ins kleine slowakische Städtchen. Der war zu lange im polnischen Urlaub. Genau, das hat leider nicht geklappt, Maschine nicht abgehoben, dann habe ich anderthalb Stunden lang meinen Koffer gesucht, ich habe noch nie meinen Koffer suchen müssen, der war noch nie weg, nicht in Katar, nicht in Georgien, keine Ahnung, wie ich überall beruflich war, aber da in Hamburg am Flughafen,
und dann in Hamburg,
beim Ausladen aus der Maschine, dann sollte ich über Warschau umgeleitet werden, am Abend war natürlich Quatsch, da war das Spiel dann schon längst am Laufen. Hätte ich dann das Halbfinale sowieso verpasst. Ja, dann habe ich anderthalb Stunden meinen Koffer gesucht und habe aber trotzdem den Koffer gepackt, in die Ecke gestellt. Freitag ging es wieder los, dann über Wien und dann mit dem Zug weiter nach Bratislava zum Finale am Samstag. Es war ein tolles Spiel, muss ich sagen. Die Engländer haben ein sehr gutes Spiel gemacht, gerade in der Anfangsphase. Die Deutschen dann 2-0 wieder aufgeholt. Ein Nick Woltemade war kein Thema in diesem Spiel, muss man sagen. Der hat die Fans aufgepeitscht, den Schiri manchmal ein bisschen belagert, aber leider keinen Lucky Punch mehr gehabt, auch nicht in der Verlängerung, als es dann 2-3 stand. Bitter, aber ich finde ein gutes Zeichen für den deutschen Jugendfußball. Finale gespielt, U17 vor 2 Jahren unter Christian Wück, das ist die Klammer, Europa- und Weltmeister geworden, die U19 mit vielen dieser U17 Champions war ja auch im Halbfinale da ganz bitter 5-6 nach Verlängerung raus gegen Spanien. Es geht aufwärts im deutschen Männer-Jugendfußball, auch wenn noch der ganz große Wurf halt ausbleibt. Aber so ist es bei den Männern ja ganz oben auch. So der ganz große Wurf ist es dann halt noch nicht. Umso mehr die Hoffnung, Almut, dass es im Frauenfußball nach 2016, ich glaube, da war eine gewisse Almut Schuld gar nicht unbeteiligt an diesem Gold bei Olympia, endlich mal wieder einen Triumph gibt.
Zumindest standen sie mit auf dem Platz, ja.
Ja, ein bisschen vielleicht beteiligt. Ja, die Chancen, du hast im Interview mit uns schon gesagt, sind so, also auf ein Halbfinale sind da, Viertelfinale wird wahrscheinlich so ein bisschen der entscheidende Faktor und vielleicht reicht es dann für den großen Wurf und Linda Dahlmann hat gesagt, kaum aus dem Bus ausgestiegen am Montag, wir wollen Europameister werden, Punkt aus, Mickey Maus.
Ja, dass die Mädels das wollen, das kann ich verstehen, vor allem auch eine Linda Dahlmann, die hat das vorher schon miterlebt, wie es 22 und 2017 gewesen ist und sie ist dann heiß, sie sitzt ja auch gerade vom FC Bayern gewohnt, Titel zu gewinnen, da kann man ihr den Anspruch in der Nationalmannschaft natürlich nicht zurückschrauben.
Gibt einige, ne, Julia Gewinn, die Kapitänin, noch 5 weitere, Schüller und Co., also das sind schon ein paar, die das Siegergehen da mittragen und natürlich noch viele andere, die auch schon Titel gewonnen haben. Wobei von Olympia sind dann eigentlich nur noch 2 dabei. Eine, die auf dem Platz stand, Sarah Debritz.
Ja, Sarah Debritz und Kathi Hendrich als nominelle Ersatzspielerin oder wie nennt man, Nachrückerin, ja.
Die dann nicht nachgerückt Backup. Ist. In diesem Sinne, Almut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Nadja Angerer zu sprechen, die hoffentlich, ich wünsche es mir vom Gastgeber immer, wieso ist auch eine gute EM zu spielen, vielleicht dann auch in die K.O. Runde zu kommen.
Das wäre ja auch der Riesenerfolg für sie, in die K.O. Runde zu kommen. Das haben sie ja bis jetzt noch nicht geschafft bei einer EM. Schauen wir mal. Ich bin erstmal gespannt, ob die Kulisse sie hemmt oder beflügelt. Das ist schon mal die erste wichtige Erkenntnis, die wir vielleicht in den ersten 10 Minuten des Spiels sammeln können.
Am Wochenende hören wir uns schon wieder, wie angekündigt, nach der Sommerpause voll rein Richtung EM der Frauen mit unregelmäßigen Folgen. Am Wochenende sind wir da. nach dem Deutschlandspiel, wahrscheinlich am Tag nach dem Deutschlandspiel, kündige ich jetzt mal an.
Ja, wir müssen nochmal gucken, wie das alles mit dem Schnitt läuft und Co., aber wir werden auf jeden Fall zeitnah danach aufnehmen, damit die Eindrücke frisch sind und wollen das dann auch gerne zu den Diskussionen an die Stammtische zum Wochenende pünktlich rausgeben.
Gab ja auch einiges jetzt zu hören mit uns und Nadine Angerer, die im Interview war. An dieser Stelle einen tollen EM-Start. Euch allen, dir Almut auch, auf deiner Seite
ja,
und mir in der Schweiz auch.
Ja, aber wir müssen noch Hot Takes machen. Oder hören wir damit jetzt auf?
Nee, Hot Takes.
Kannst du ja jetzt bis zum Wochenende kannst du dir ein Spiel aussuchen. Also vom Deutschen über die Spanier bis zum Eröffnungsspiel und sonstiges.
Ich sag, die Schweizer gewinnen zum Auftakt in ihrem Heimatturnier mit mindestens 2 Toren Unterschied.
Stark. Und ich sage, dass Dänemark sich revanchiert für die Klatsche. Die haben ja 6-0 in der Nations League gegen Schweden verloren. Und ich sage, dass die Dänen ein Unentschieden holen gegen die Schweden und somit den Deutschen eine sehr gute Ausgangslage schaffen für das erste Spiel.
Wenn die Deutschen dann danach gewinnen, wäre das ja schon mal ein Ding, weil die dann auch die Däninnen und die Schweden noch vor sich haben. Super, das ist doch ein toller Auftakt in diese Frauenfußball-Europameisterschaft, in die Euro, wie sie offiziell heißt.
Ach du Scheiße, ja. Da muss übrigens die UEFA auch noch nachbessern. Wenn man eine Euro macht, dann müsste man ja auch eine Meuro machen. Also, dass man sagt, Europameisterschaft und Frauen-Europameisterschaft ist eigentlich schon wieder diskriminiert.
Ich kann nur sagen, in Zürich ist alles teuro. In diesem Sinne. Bis nächstes Mal, Almut. Mach's gut.
Aber bestimmt auch das Internet. Deswegen müssen wir jetzt schnell aufhören. Nicht, dass nachher dein Datenvolumen am ersten Tag verbraucht ist.
Das wäre schlimm.
Also, euch einen guten EM-Start. Genießt das alles. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Nach dem ersten deutschen Spiel. Bis dahin, Roman, genieß die Stimmung. Ich freue mich, wenn du berichtest.
Danke, liebe Grüße. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.